Advokaten des Bösen.
Wir sind zurück. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Nach wie vor gilt, mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und bei mir ist einer der Advokaten. Hans Reinhardt ist da. Willkommen zurück auch an dich und hallo.
Hallo Simone.
Aus der Winterpause melden wir uns wieder zurück, sitzen hier in der umgebauten Aktenkammer an den Podcast-Reglern und haben heute eine Akte dabei, von der wahrscheinlich nahezu jeder schon mal gehört hat. Dieser Fall hat die Schlagzeilen Deutschlands über eine lange Zeit immer mal wieder bestimmt. Gerade hier, wo wir uns befinden, also im Ruhrgebiet, haben die Taten für sehr viel Betroffenheit gesorgt. Und auch ich bin mir noch nicht sicher, ob wir bei der heutigen Akte eine Packung Taschentücher uns an die Seite legen sollten oder doch eher einen Boxsack brauchen, um diese schreiende Ungerechtigkeit irgendwie verarbeiten zu können. Es geht um den Angeklagten Peter S. Und um das mal direkt vorab zu sagen, wir werden in dieser Folge durchweg ihn so nennen, denn dieser Fall ist so bekannt, dass es keinen Sinn machen würde, den Namen komplett zu ändern, da man ihn überall im Internet sowieso so findet. Wir werden natürlich nicht seinen Nachnamen nennen, sondern bei der abgekürzten Variante bleiben. Aber diese würde eben keinen Sinn machen, sie zu ändern. Und deswegen gucken wir uns jetzt also erstmal diesen Angeklagten an. Peter S. ist heute 54 Jahre alt, damals kurz bevor die Ermittlungen im September 2016 gegen ihn beginnen. Da ist er in Bottrop, wo er lebt, ein angesehener Mann. Er besitzt eine stadtbekannte Apotheke, in der schon seine Eltern damals gearbeitet haben. Äußerlich eher so der unscheinbare Mann, ne? Halbglatze, Brille. Er wird aber als äußerst großherzig wahrgenommen. Er ist Teil von Charity-Veranstaltungen in der Gegend, engagiert sich in der Hospizarbeit. Und das kommt auch daher, dass Peter S. in seiner Apotheke in Bottrop Krebsmedikamente herstellt. Das darf nicht jeder Apotheker, Peter S. aber schon. Seine Apotheke ist quasi eine Schwerpunktapotheke in diesem Bereich für die Region. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, der offenbar mit Herzblut nachgeht. Er bringt die Medikamente manchmal selbst zu seinen Patienten und Patientinnen, plauscht mit ihnen, ist freundlich und nett. Hans, du hast später mit Menschen zu tun, die Peter S. kennengelernt haben. Wie haben sie ihn beschrieben und was war dein Eindruck von ihm?
Irgendwie blieb der Peter S. während des gesamten Prozesses ein Rätsel, so eine Fassade. Man konnte nicht richtig hinter ihn gucken. Er hat nie was gesagt, hat die ganze Zeit geschwiegen, aber man sah es ihm an den Augen, an den Gestiken an, dass es ihm unter den Nageln brannte, doch mal irgendetwas zu sagen. Und dann wurde er sofort von seinen drei Verteidigern bedrängt, das offensichtlich doch nicht zu tun. Ne? Er hat ganz offensichtlich einen sehr hohen Geldbedarf gehabt, hatte irgendein Nachholbedürfnis, was immer das war, wäre vielleicht auch interessant gewesen, das mal gutachterlich irgendwie zu überprüfen. Da kam man nicht so richtig dahinter. Also ein Mann, der irgendwie unzugänglich, unnahbar wirkte.
Und die Menschen, die mit ihm in Kontakt kamen, die waren alle durchweg geschockt, weil sie das ja nie von ihm gedacht hätten.
Nein,
ne?
Die waren alle völlig von der Rolle, hatten auch sehr viel Leid erlebt und haben natürlich ihm auch die ganze Schuld zugeschoben. Haben immer gedacht, Mensch, wenn der sich richtig verhalten hätte, ne, was wäre wenn gewesen?
Ja. Über der Apotheke, die Peter S. in Bottrop gehört, steht damals übrigens der Satz, weil Gesundheit ein Geschenk ist. Wie ironisch das Ganze in Wahrheit ist, wird erst mit den Ermittlungen gegen ihn deutlich. Denn Peter S., der so freundliche Apotheker, der sich um die Kränksten der Kranken kümmert, hat zwei Gesichter. Er wird als sogenannter Pfusch-Apotheker Schlagzeilen machen. Und in der Öffentlichkeit wird das Bild eines Mannes deutlich, der egoistisch und gierig handelte und dem die Menschen und deren Gesundheit doch nicht so sehr am Herzen lagen wie gedacht. Den Stein ins Rollen bringt zwei Mitarbeiter der Apotheke, die regelrecht als Whistleblower die Machenschaften von Peter S. aufgedeckt haben. Da wäre zum einen der Buchhalter der Apotheke, wir nennen ihn Thorsten. Wieso war Thorsten irgendwann stutzig geworden und hatte zunehmend vermutet, dass sein Chef es bei den Krebsmedikamenten nicht so genau nimmt?
Thorsten hatte erst über einen Anwalt, später dann auch selbst erklärt, er hätte den Verdacht, dass sein Chef irgendwelche Krebsmedikamente illegal verdünnt, also puncht, und dennoch zum Preis des Originals, also deutlich überhöht, verkauft. Auch wurden dann abgelaufene Medikamente, insbesondere Zytostatika, also Krebsarzneimittel, kurzerhand umdeklariert.
Wow.
Und der Mann hatte akribisch nachgerechnet, was sein Chef einkaufte und was er abrechnete. Als Beispiel für das Medikament Optivo zum Beispiel fand er in den Büchern Bestellungen über 16 Gramm, aber Honorarforderungen für Arzneien mit 52 Gramm desselben Wirkstoffes hatte er gestellt. Also Minus von 36 Gramm. Ähnliche Differenzen ergaben dann auch die Gegenrechnung bei anderen Therapiemitteln.
Das muss für Thorsten einfach ein unvorstellbarer Gedanke sein. Ne? Ich stelle mir vor, wie er immer und immer wieder diese Zahlen prüft und es dreht und wendet, um sich wirklich ganz sicher zu sein. Weil vorstellen kann man sich das ja einfach nicht und will man auch nicht, dass da jemand Krebsmedikamente puncht. Aber für Thorsten wird zunehmend klar, sein Chef streckt die so überlebenswichtigen Medikamente. Am 15. September 2016 zeigt er Peter S. darum an. Und er ist nicht der Einzige, dem die Mängel in der Apotheke auffallen. Eine pharmazeutische Mitarbeiterin von Peter S. beobachtet vor allem Hygienemängel. Wir nennen sie Elisa und ich habe da unter anderem mal was gelesen, dass Peter S. zum Beispiel auch regelmäßig seinen geliebten Hund, einen Golden Retriever, mit in das zur Apotheke gehörende Labor genommen haben soll. Dorthin, wo die Krebsmedikamente unter höchsten Standards eigentlich angemischt werden sollten. Und auch Elisa informiert die Polizei.
Ja, Elisa übergab zur weiteren Überprüfung einen von ihrem Chef frisch hergestellten Infusionsbeutel. Laboruntersuchungen ergaben, dass kein Krebsmittelwirkstoff, sondern reine Kochsalzlösung enthalten war.
Wahnsinn.
Und bei der späteren Festnahme des Skandalapothekers stießen dann die Ermittler im sogenannten Reinraumlabor der Apotheke auf 117 zur Auslieferung bereitstehende Infusionen. Mehr als die Hälfte davon wiesen nur einen minimalen Wirkstoffgehalt aus. Katastrophe.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Keine bis minimale Wirkstoffe in Medikamenten für Krebspatienten und Patientinnen. Aber glücklicherweise fällt das Thorsten und Elisa eben irgendwann auf und sie schweigen nicht, sondern melden es den Behörden. Denn wir müssen ja bedenken, Peter S. ist ein durchaus bekannter und beliebter Mann. Wir können schon vorwegnehmen, dass Thorsten und Elisa für ihre Enthüllung im Jahr 2017 mit dem Whistleblower-Preis ausgezeichnet werden. Peter S. ist also endlich enttarnt. Der so freundliche, harmlos wirkende Mann hat in Wahrheit die Gesundheit von vielen Menschen aufs Spiel gesetzt. Gucken wir uns also zunächst die Anklage an, Hans. Was wurde ihm denn da jetzt genau zur Last gelegt?
Ja, wenn man sich die Anklage zur Hand nimmt, dann muss man erstmal schwere Arbeit leisten, und zwar körperlich, denn die Anklage war 820 Seiten lang. So eine Anklage habe ich in diesem Umfang noch nie gesehen. Mhm. Natürlich aus extrem vielen Zahlen bestehend, denn vom 1. Januar 2012 bis zur Festnahme auf seinem Anwesen, kann man schon so sagen, in Bottrop am 29. November 2016 soll Peter S. in 61.980 Fällen die Rezeptur von Krebsmedikamenten für eine Chemo- und Antikörpertherapie verfälscht haben.
Was eine Zahl.
Ja, irgendwann soll der Apotheker systematisch dazu übergegangen sein, viel zu wenig Wirkstoff für seinen eigentlichen Krebsmittelbedarf einzukaufen. Und in die Spritzen für seine Stammkunden füllte Peter S. dann, das ergaben auch die nachträglichen Ermittlungen, regelmäßig weniger Wirkstoff, als ein therapeutisch notwendiger Wirkstoff gewesen wäre. Und um nicht wegen ausbleibender Nebenwirkungen oder Farbabweichung aufzufallen, soll er beim Verdünnen und Punchen stets Wert darauf gelegt haben, dass immerhin ein wenig Wirkstoff in dem Beutel vorhanden war. So ein Zitat. Darüber hinaus soll er auch eklatant gegen Hygieneregeln verstoßen haben. Denn statt in steriler Schutzkleidung in diesem speziellen Raum, soll er beispielsweise häufig in ganz normaler Alltagskleidung in seinem Labor gearbeitet haben. Und man muss ja auch sehen, sind darüber hinaus auch einige versuchte Körperverletzungsdelikte angeklagt worden. 27 genau, die konnte die Staatsanwaltschaft entsprechend ermitteln. Immerhin, das ist auch eine Zahl, es ging ja letztendlich auch um Abrechnungsbetrug, in 59 Monaten hat er 56 Millionen Euro mit den Krankenkassen abgerechnet.
Das ist einfach alles unfassbar von den Zahlen her, von diesem Ausmaß her. Und ich glaube, das hätte auch zu Beginn der Ermittlungen nie jemand erwartet, was für Ausmaße das annimmt. Ne?
Nein.
Und am Ende ist es ja auch so, dass er die gestreckten Krebsmittel als vollwertige eben bei den Krankenkassen abgerechnet haben soll, sich also eben an dieser Stelle komplett bereichert hat, bei weniger Materialkosten für den gleichen Ertrag. Ne? Und deswegen lautet die Anklage neben Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und versuchter Körperverletzung, du hast es ja gesagt, auch auf gewerbsmäßigen Betrug. Jetzt stand aber damals auch im Raum, dass mehrere Krebspatienten und Patientinnen verstorben sein sollen. Der Verdacht bei vielen Angehörigen lag dann natürlich nahe, dass das möglicherweise dadurch passiert ist, weil das Medikament eben gepanscht war. Trotzdem wird Peter S. nicht wegen Mordes oder Ähnlichem angeklagt, Hans. Warum eigentlich?
Zunächst war es so, dass die Staatsanwaltschaft in Essen der Auffassung war, das ist eine zu hohe Hürde, denn im Einzelfall muss man ja immer zweifelsfrei feststellen können, ob die Medikamente wirklich zu Lebensverlängerungen und Heilungen führen oder nicht? Man stellt das dann gegenüber, gepanschte Medikamente, nicht gepanschte Medikamente. Es ist wissenschaftlich sehr, sehr schwierig, den Nachweis zu führen. Und im Strafprozess sind ja dann Zweifel immer zugunsten des Angeklagten auszulegen. Die Nebenklage, so auch ich mit mehreren betroffenen Patientinnen oder Opfern, war natürlich die Auffassung, das reicht hier einfach nicht aus, die strafrechtliche Bewertung, sondern der Mann hat habgierig gehandelt. Ihm ging es um grenzenlose Geldgier. Mhm. Und er hat eben heimtückisch gehandelt, indem er die Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer bewusst zu seinen Zwecken ausgenutzt hat. Da konnte man zumindest an eine Versuchsstrafbarkeit wegen versuchten Mordes denken, weil er hat letztendlich die Tötung, so unsere Auffassung, der Opfer billigend in Kauf genommen. Mhm. Ja, das reicht ja für einen Mord aus. Mhm. Er muss ja nicht mit direktem Vorsatz handeln, dass es ihm darauf ankam oder Absicht entsprechend hatte, sondern wenn er das billigend in Kauf genommen hat. Und ich habe gesagt, und da war ich auch nicht alleine in meiner Auffassung, wenn jemand doch weiß, da ist ein Patient, der ist abhängig von diesen Medikamenten. Die können nicht unbedingt die Krebserkrankung besiegen, aber sie können zumindest das Leben in irgendeiner Form verlängern oder erträglicher gestalten. Mhm. Das alleine ist, erfüllt schon den Tatbestand. Und wenn man dann sagt, wir nehmen es billigend in Kauf, dann kann man wirklich über einen Mord oder zumindest einen versuchten Totschlag nachdenken. Das Gericht hat das sehr anders gesehen, die Staatsanwaltschaft. Auch wenn der Staatsanwalt gewollt hätte, er sagt, ich kann einfach nicht, weil diese letzte Klippe bekomme ich beweiskräftig nicht hin.
Und deswegen wollte man ihn wahrscheinlich einfach für das dran bekommen, was auf jeden Fall festgemacht werden konnte. Ne?
Ja, man hatte ja so viele Fälle. Der Höchststrafrahmen bei einer zeitigen Freiheitsstrafe beträgt 15 Jahre. Mhm. Und wir werden ja noch sehen, dass man ja gar nicht weit davon entfernt war.
Genau. Und noch deutlicher werden diese Einzelschicksale, wenn wir uns die Opferseite noch ein bisschen genauer ansehen. Hans, du hast es ja gerade gesagt, du hast auch einige dort vertreten. Lass uns mal auf diese individuellen Geschichten genauer schauen. Da haben wir zum Beispiel die Geschichte der Nebenklägerin Eva, so nennen wir sie jedenfalls. Bei ihr war es ihre Tochter Jana, die an Krebs erkrankt war.
Eva erzählte, dass sie erst nach der Festnahme des Apothekers ein Licht aufgegangen war. Warum die Medikamente bei Jana keinerlei Wirkung gezeigt hatten und ihr Tumor stattdessen ungebremst weiter gewachsen war. Also da muss man sich schon zusammenreißen, finde ich. Da kommt auch irgendwo eine Wut in einem auf.
Total.
Ja? Und Jana sei bei der Nachricht mit den Worten, Mama, ich krieg doch auch meine Medikamente von dem, in Tränen ausgebrochen.
Weil sie schon wusste, was wahrscheinlich auf sie zukommt.
Genau. 3 Wochen später sei die Mutter einer damals 8-jährigen Tochter ihrer Krebserkrankung erlegen.
Jana hat es also nicht geschafft. Ja, mir läuft es da wirklich eiskalt den Rücken runter, wie unbegreiflich die Handlungen von Peter S. für Angehörige wie Eva einfach sein müssen. Ne? Da trägt dieser Mann so viel Verantwortung und schaut offenbar nur auf seine eigene Bereicherung, während Menschen weiter gegen den Krebs kämpfen und teilweise den Kampf wie Jana eben auch verlieren. Schauen wir uns beispielsweise den Fall von Brigitte an. So nennen wir die Ärztin, die selbst an Krebs erkrankt ist und seit Sommer 2016 verschiedene Krebsmedikamente aus der Bottropper Apotheke von Peter S. erhalten hatte.
Trotz der Medikamente stieg ihr Tumormarker Normalwert unter 35 ungehemmt weiter. Brigitte sagt dann irgendwann, ich glaube, ich krieg da nur Wasser. Und in einem TV-Interview berichtete Brigitte, dass ihr Tumormarker auf einen Wert von 12.000 angestiegen sei. Ihre Familie hat sie damals gesagt, das wird das letzte Weihnachtsfest sein, das wir erleben. Und selbst ihre Beerdigung sei bereits organisiert worden. Dann aber flog der Apotheker auf und Brigitte erhielt ihre jetzt wirksame Immuntherapie aus einer anderen Apotheke und überlebte.
Wahrscheinlich haarscharf, ne?
Ja.
Das ist einfach so krass zu sehen. Brigitte hat ja das medizinische Wissen und sie ahnt, dass da was nicht stimmen kann. Aber wahrscheinlich hat sie es für komplett unmöglich gehalten, dass da wirklich an den Medikamenten rumgepanscht wurde. Und dann fliegt das alles auf und es wird klar, sie lag richtig.
Ja, es gab damals ja auch großen Aufruhr. Es gab Demonstrationen vor der Apotheke. Stimmt, ja. Vorm Gericht standen viele Personen mit großen Schildern. Mhm. Denn man wollte sich eigentlich auch nicht damit zufrieden geben, dass eigentlich die Nebenkläger, und es waren sehr, sehr viele, eine Nebenrolle spielen sollten. Mhm. Es ging wie immer um Geld, es ging um betrügerische Abrechnung über den Krankenkosten, Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz und da haben die Nebenkläger gesagt, was haben wir eigentlich damit so zu tun? Uns geht es eigentlich um unsere körperliche Unversehrtheit. Mhm. Die steht ja auf dem Prüfstand und da macht sich kaum ein Jurist richtige Gedanken. Mhm. Da habe ich denen komplett recht gegeben, ich sah das genauso. Auch Schmerzensgeldklagen, die erhoben wurden, erschienen nahezu unmöglich durchgesetzt werden zu können, denn im Zivilrecht hat ja der Kläger die alleinige Beweislast. Und wenn die Staatsanwaltschaft schon aufgrund von Zweifelsgründen es nicht schafft, die Ansprüche durchzusetzen, dann konnten die einzelnen Opfer, die einzelnen Patienten oder Kunden des Apothekers ihre zivilrechtlichen Ansprüche nicht durchsetzen.
Ja, ich finde es so sarkastisch irgendwie, dass das so ein Mann war, jetzt hier unser Peter S., der Apotheker, der ja eh schon immer so irgendwie im Spotlight stand, obwohl er so unauffällig ausgesehen hat, der immer so liebenswert war, der sich immer so angeblich für die Menschen eingesetzt hat, Charity gemacht hat und so. Und dann auch natürlich jetzt in diesem Prozess im Fokus des Ganzen steht und alle Blicke sind auf ihn gerichtet, ja. Aber er sagt absolut nichts. Und die Menschen, auf die es eigentlich ankommt, die fallen dann so hinten rüber, ne? Das sind dann halt die Betroffenen eigentlich, diese Einzelschicksale, von denen wir ja jetzt auch hier in der Folge erzählt haben. Und die sind es ja eigentlich, die so berühren und die so zum Nachdenken bringen. Und trotzdem reicht es halt irgendwie nicht aus, ne? Das sind Schicksale von Menschen, bei denen sich einfach direkt so ein Kloß in meinem Hals auch aufbaut. Eine Krebsdiagnose löst ja in vielen Menschen die Angst vorm baldigen Tod aus. Und wenn es dann noch an die Behandlung mit diesen vielen Nebenwirkungen geht, dann wird so mit den Menschen gespielt. Sie denken, sie haben vielleicht eine Hoffnung auf Heilung dank der Medikamente und dabei sind sie gepanscht oder sogar völlig ohne Wirkstoff. Ja, wie hat die Verteidigung von Peter S. denn versucht, diese Situation darzustellen?
Die Verteidigung hat in einem Statement erklärt, die Konzentrationsanalysen der laut Anklage bis zu 100% unterdosierten Krebsmittel sei wissenschaftlich unhaltbar.
Ah.
Angeblich habe der Apotheker deutlich mehr Wirkstoff eingekauft, als die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben hätten. Stand aber einfach in der Luft, dieses Argument. Mhm. Es habe nicht nur unerfasste Anfangsbestände gegeben, auch habe die Anklage Einkaufsrabatte und Überfüllungen nicht berücksichtigt. Mhm. Ebenso wenig Schwarzmarkteinkäufe. Erinnert so ein bisschen so an reines Wirtschaftsrecht, einen Wirtschaftsstrafprozess zu führen.
Ja.
Da geht es immer darum, Schadenssummen nach unten zu reduzieren und herunterzurechnen. Aber hier ging es ja um ganz viele menschliche Schicksale.
Ja.
Und dazu kam nicht ein einziges Wort.
Perfide.
Der Apotheker will angeblich fast jeden Monat mit Privatentnahmen aus der Apothekenkasse von einem Pharmavertreter Cystotatica billig eingekauft haben. Und aus einem Kofferraum heraus sei ihm das Mittel in ein Parkhaus geliefert worden.
Mhm.
Natürlich alles, damit er den Schwarzhandel nicht verbuchen musste. Man kann sich zwar viel anhören, man muss aber nicht alles glauben.
Mhm.
Ne? 2014 will der Apotheker für diese Geschäfte über 200.000 Euro aus der Kasse der Apotheke genommen haben, also allein in diesem Jahr. Im Prozess ließen sich aber keine Hinweise oder Erkenntnisse zu diesen Schwarzkäufen verifizieren. Das war also eine Schutzbehauptung, es wurde einfach so erzählt, aber es wurde nicht ansatzweise irgendeinen Beweis dafür vorgebracht.
Ja, also wirklich eine wilde Geschichte. Wie stehst du zu diesen Aussagen? Also ich finde es schon ein starkes Stück, die angeklagten Vorwürfe damit zu rechtfertigen, dass man da angeblich auf dem Schwarzmarkt gut zugelangt habe.
Ja.
Also hättest du das als Strafverteidiger so aufgedröselt, die Geschichte?
Ich glaube, es ist so, er hat sich dadurch sehr verdächtig gemacht und hat dadurch nochmal seine grenzenlose Gier ja unter Beweis gestellt, dass er eigentlich zu viel Dingen fähig war, um seinen eigenen Reichtum zu vermehren. Es wirkte so wie eine Schutzbehauptung.
Mhm. Wir wissen ja schon, Peter S. hat vor Gericht sehr viel geschwiegen. Wie hat er so im Allgemeinen ansonsten auf dich während dieses Prozesses gewirkt? Oh. Hat er sich irgendwie dieser ganzen äußeren Situation, den Demonstrationen, den Einzelschicksalen der Leute irgendwie angenommen?
Gar nicht. Teilnahmslos, hatte keinerlei Empathievermögen gezeigt. Darauf hat ja jeder gewartet. Vielleicht sagt er mal was. Vielleicht nimmt er sich mal ein bisschen zurück. Ein Wort der Reue oder der Entschuldigung. Das ist ja immer eine Frage, wie ich das formuliere. Er muss sich dadurch ja nicht selber völlig ins Abseits stellen. Aber das wäre wirklich hilfreich gewesen. Darauf haben also die Opfer alle gewartet. Da kam nichts.
Mhm.
Null.
Am 6. Juli geht der lange Prozess um Peter S. zu Ende mit einem Urteil.
Wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in mindestens 14.537 Fällen sowie Betrug in 59 Fällen wurde Peter S. dann zu 12 Jahren Haft verurteilt.
Ui.
Ja, außerdem gab es ein lebenslanges Berufsverbot.
Mhm.
Zitat des Gerichtes, die Taten sind so verwerflich, dass nur eine Strafe im oberen Bereich in Betracht kommt. Und man sieht, Höchststrafe maximal 15 Jahre denkbar für alle in Betracht kommenden Taten, die man sich vorstellen kann. Aber 12 Jahre ist schon eine deutliche Ansage.
Da hat das Gericht meiner Meinung nach auch völlig zu Recht das Ganze ausgereizt. Und ich habe das Gefühl, es hat wirklich versucht, das Maximum da rauszuholen, was halt ohne eine Mordanklage möglich war. Oder wie siehst du das?
Ja, exakt. Also war natürlich enttäuscht hinterher. Er hat damit gerechnet, wesentlich weniger an Strafe zu bekommen. wo er diese Hoffnung hernahm, erschließt sich mir nicht. Er hat ja dann immer wieder hinterher auch versucht, an dem Urteil zu feilen, dass das irgendwie aufgehoben wird. Genau. Eine Revision durchgeführt, Klagen beim Verwaltungsgericht gegen das Berufsverbot, weil das Berufsverbot ist auch behördlicherseits zusätzlich ausgesprochen worden. Dann hat er eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, aber er ist überall abgebügelt worden.
Ja, die Verteidigung von Peter S. hatte Freispruch übrigens beantragt, das ist schon auch ein starkes Stück, und legte deswegen eben diese Revision ein. Das tat aber auch die Staatsanwaltschaft und mehrere Nebenkläger und Nebenklägerinnen mit der Rüge, dass keine Verurteilung eben wegen versuchter Körperverletzung bzw. versuchten Mordes ausgesprochen wurde. Die Revisionen änderten aber alle nichts am Schuldspruch. Also kommen wir nochmal zurück zum ursprünglichen Urteil. Peter S. hatte während des gesamten Prozesses geschwiegen. Der Richter hatte aber noch abschließende Worte in seine Richtung.
Der Vorsitzende Richter Johannes Hidding, ein sehr gründlicher Richter, der sich wirklich viele Gedanken gemacht hat und Zeit genommen hat, der sagte dann beim Urteil, dass es zwar das gute Recht von Peter S. gewesen sei, vor Gericht zu schweigen, aber er appellierte dann an ihn, einfach auch aus menschlichen Erwägungen heraus, ihre Patienten warten auf Antwort. Sie wollen wissen, was geschehen ist. Sie wollen die Wahrheit hören.
Ja, so viel können wir aber schon mal verraten. Peter S. wird weder ihm noch den Patientinnen und Patienten oder den Angehörigen diesen Gefallen tun. Stattdessen wird er in der Folgezeit zum Beispiel eben dadurch auffallen, dass er sein lebenslanges Berufsverbot anfechtet. Erfolglos. Ja. Das Gericht hat sich aber auch zu einem möglichen Motiv von Peter S. geäußert, Hans.
Ja, das Gericht legte sich eindeutig auf das Motiv der Gier fest. Zudem erinnerte es an seine zwielichtige Rolle als Mäzen und Gönner in Bottrop und sah deshalb auch Peter S. Wunsch nach Anerkennung als Triebfeder. Er wollte was gelten.
Ja? Interessant, ja.
Da waren wahrscheinlich auch Defizite im Rahmen seiner Entwicklung. Er lebte ja viel noch mit seinen Eltern zusammen, war auch, sagen wir mal, privat relativ isoliert und wollte dann eben nach außen hin als Gönner und Spender auftreten. Und er habe die teuren Wirkstoffe zwar den Krankenkassen berechnet, die Patienten aber vorenthalten, um sein Luxusleben zu finanzieren, wie etwa seine teure Villa mit Wasserrutsche in den Pool, hieß es weiter in dem Urteil. Scharfe Kritik übte das Gericht an der Apothekenaufsicht, die kläglich versagt und die vorgeschriebenen Kontrollen nicht durchgeführt habe. Der Vorsitzende Richter sprach wörtlich von einem Behördenversagen. Das ist auch so. Die Behörden haben wenig Kontrollen durchgeführt. Und das, obwohl Peter S. ja vorher schon mal in Erscheinung getreten war. Dazu kommen wir auch gleich noch. Strafschärfend wertete das Gericht, dass Peter S. die Taten über Jahre systematisch geplant und seine Apotheke über Jahre in eine kriminelle Einrichtung verwandelt habe. Ja, also eine Apotheke als kriminelle Einrichtung, als mafiöses Konstrukt.
Ja, aber ist es ja auch irgendwie gewesen. Also wirklich klare Worte vom Gericht. Aber ich finde es nach wie vor so unfassbar, dass das am Ende das Motiv war. Ne? Also offenbar war es das, aber einfach der Fakt, dass jemand sich an krebskranken Menschen bereichert, das ist ungeheuerlich und das ist ekelhaft. Vor allem, wenn man sich diese besagte Villa auch mal genauer anschaut. Das ging ja auch ganz gut, dass man sich die mal anschauen konnte, dank einer Immobilienanzeige kurz nach dem Prozess. Da wurde diese Villa im Stadtteil Kirchhellen angeboten. Marktwert da zu der Zeit 5,7 Millionen, so viel sollte sie jedenfalls kosten, 710 Quadratmeter groß, mit Rutsche vom Badezimmer in den Pool, aber nicht einfach nur eine Rutsche, nee, Peter S. hatte sie so bauen lassen, dass er mit seinem geliebten Golden Retriever gemeinsam rutschen konnte. Ja, für den hat er zumindest ein Herz, ne? Und das Schlimme ist ja, du hast ja auch das Behördenversagen angesprochen, Hans, das die Richter in ihrem Urteil erwähnt haben. Und dazu muss man sagen, dass es bereits Anschuldigungen gegen Peter S. im Jahr 2013 gegeben hat.
Ja, da war eine gleichgelagerte Anzeige wegen angeblich gepanschter Krebsmittel gegen ihn eingegangen. Die Ermittlungen waren damals jedoch eingestellt worden. Der Apotheker hatte sich damals gegen die ungeheuerlichen Anschuldigungen verwehrt und über seinen Anwalt erklären lassen, er käme nicht im Traum auf die Idee, Krebspatienten Schaden zuzufügen. Also Lüge, Lüge, Lüge.
Da gibt's offenbar bei Peter S. keinerlei schlechtes Gewissen, wenn ich das so höre. Ja. Immerhin konnte er dann ja endlich irgendwann überführt werden, leider erst nach vielen Jahren. 12 Jahre Haft gab's für den sogenannten Punch-Apotheker also und ganz aktuell gibt's jetzt auch ein Update. Ne?
Nach Verbüßung von unter Anrechnung der Untersuchungshaft 2/3 der Haftstrafe wurde Peter S. Ende Dezember letzten Jahres, also vor wenigen Wochen, aus dem offenen Vollzug der JVA Bielefeld-Sender auf Bewährung entlassen. Kriterien für eine vorzeitige Haftentlassung sind laut § 57 des Strafgesetzbuches unter anderem eine günstige Prognose für eine Legalbewährung in Freiheit, das Verhalten während des Vollzuges sowie die Persönlichkeit des Inhaftierten. Und der Skandalapotheker hatte bereits einen ersten Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt. Da wollte er noch früher rauskommen. Mhm. Das hat er aber wieder zurückgezogen, nachdem er ihm klar gemacht hatte, das wird nichts.
Mhm. Wie waren so die Reaktionen von den Nebenklägern und Nebenklägerinnen und von den Angehörigen? Was hast du da so mitbekommen?
Ja, die sind vielfach entsetzt. Die haben eigentlich gehofft, dass er Endstrafe machen muss. Mhm. 12 Jahre letztendlich. Ist natürlich illusorisch, weil jeder Jurist weiß, das wird nicht geschehen. Er saß das erste Mal in Haft. Wenn er sich beanstandungsfrei führt, dann wird er nach 2/3 entlassen. Ist aus meiner Sicht auch richtig, weil das unserer Rechtsordnung entspricht. Jeder Straftäter, egal was er gemacht hat, hat später einen Anspruch auf Rehabilitation. Mhm. Wenn er sich dann an die Spielregeln hält, dann kann er auch zu Recht auf Bewährung hinsichtlich des Restes entlassen werden. Er hat immerhin ja 8 Jahre gesessen. Das muss man sich auch mal
schon auch eine Zeit
auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine lange, lange Zeit.
Peter S. ist also seit Ende des letzten Jahres auf freiem Fuß. Schwer zu glauben irgendwie bei allem, was man rund um den Prozess von ihm gehört hat, dass da auch nur irgendeine Einsicht eingekehrt ist, dass das, was er getan hat, wirklich falsch ist. Oder wie denkst du darüber, Hans?
Ich kann ihn schlecht einschätzen. Ich denke mal, dass er im Laufe des Strafvollzuges viel Zeit gehabt hat, nachzudenken.
Das auf jeden Fall.
Und erfahrungsgemäß erwartet man auch bei derartigen vorzeitigen Entlassungsentscheidungen, dass der jeweilige Häftling auch Reue zeigt und Einsicht hinsichtlich seines Fehlverhaltens äußert und nicht da einfach stumm sitzt und weiterhin schweigt, dann wäre er wahrscheinlich nicht rausgekommen.
Okay.
Von daher wird er eine Kehrtwende vollzogen haben. Er muss ja auch gemerkt haben, dass er mit seinem ganzen Bollwerk, das er aufgefahren hat, auf jeglicher Linie Schiffbruch erlitten hat. Mhm. Er hat kein Verfahren gewonnen. Er ist beim Verwaltungsgericht gescheitert, bei der Strafjustiz gescheitert, beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. Irgendwann muss er doch aufwachen und sagen, na, hätte ich mir vielleicht viel ersparen können, wenn ich anfangs eine andere Strategie gehabt hätte. Aber vielleicht gehört er auch zu den Personen, die unbelehrbar waren, lange, lange Zeit braucht.
Für die Betroffenen im Fall um den Apothekerskandal ist die Geschichte aber nach wie vor noch nicht vorbei. Sie kämpfen ja teilweise bis heute um Entschädigung und Schmerzensgeld.
Ja, das Land Nordrhein-Westfalen hatte dann Ende 2023 versprochen, die Betroffenen des Apothekerskandals mit insgesamt 10 Millionen Euro zu unterstützen. Man hat also einen Hilfsfonds eingerichtet. Mhm. Und der Gerichtsprozess gegen Peter S. identifizierte rund 2000 Personen, die nach den Feststellungen des Gerichtes unterdosierte Medikamente bekommen hatten. Die Regelung zur Berechtigung der Leistung aus dem Hilfsfonds bezog sich aber zunächst auf die in dem Urteil genannten Geschädigten. Das waren natürlich weniger. Das Gericht hat ja Beispielsfälle aufgeführt. Die konnten nicht alle 2000 Fälle aufarbeiten. Mhm. Da hätte man dann noch Jahre prozessieren müssen. Später gab es dann aber eine Erweiterung des berechtigten Kreises. Und demnach konnten dann noch weitere Betroffene, die zwischen 2001 und 2016 gepanschte Krebsmedikamente aus der Apotheke bezogen hatten, mit der Auszahlung einer Billigkeitsentschädigung von 5.000 Euro rechnen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Total.
Aber man muss natürlich sagen, das Land hat hier etwas getan, aber das ist natürlich auch ausgereizt, wenn man die Vielzahl der Geschädigten nimmt. Das mit 5.000 Euro multipliziert, kommt man hier auch auf Millionenbeträge. Man muss noch so ein bisschen anmerken, das Ganze hat auch einen schlechten Beigeschmack durch das Verhalten von Peter S., der es auch versucht hat, sich selber der Entschädigungsleistung dadurch zu entziehen, dass er sich arm gemacht haben soll.
Mm.
Er soll also die Immobilie ganz schnell auf seine Eltern übertragen haben, dass da keiner mehr dran kam. Och. Seine Eltern haben dann versucht, die Immobilie zu verkaufen, um den Erlös für ihn, wenn er irgendwann mal wieder rauskommt, zu sichern. Und all diese Dinge sollen im Hintergrund eine Rolle spielen. Viele Gerüchte, was da genau dran ist, weiß ich nicht. Aber nach dem damaligen Eindruck war es ihm durchaus so zu trauen.
Mhm. Ja, diese 5.000 Euro, die du angesprochen hast, die da jeder Betroffene am Ende bekommt, das kann ja nur ein schwacher Trost sein, wenn man sich vor Augen führt, was Peter S. da getan hat. Hans, auf jeden Fall ein unfassbar bewegender und erschütternder Fall, den so sich wahrscheinlich niemand jemals vorher auszumalen gewagt hätte. Aber auch ein Fall, der wahrscheinlich einmalig sein dürfte, oder?
Ja, wenn es nicht den Buchhalter gegeben hätte, dem da die grenzenlose Gier aufgefallen wäre.
Mhm.
Und der das selber mit seinem Gewissen einfach nicht vereinbaren konnte.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Das wäre so jahrelang weitergegangen. Das muss man sich mal einfach nur mal so vorstellen.
Ja.
Von daher gut, dass das Ding damit ein Ende hatte.
Ja, ich finde es auch gut und wichtig, dass wir hier bei uns über diesen Fall gesprochen haben und diese Akte geöffnet haben. Und wir öffnen jetzt ganz kurz zumindest noch eine weitere. Welche Akte liegt denn bei dir aktuell ganz oben auf deinem Schreibtisch?
Geht um eine Akte, Ende der Woche ist Termin, um BTM-Handel.
Mhm. Der Klassiker.
Marihuana-Handel, der Klassiker, aber die Sache ist 4 Jahre alt. Wir haben ja mittlerweile eine neue gesetzliche Vorschrift.
Stimmt, ja.
Das Konsum-Cannabis-Gesetz. Nach der alten gesetzlichen Regelung wäre es schwierig, hier überhaupt eine Bewährungsstrafe zu bekommen, weil es wirklich hohe Mengen geht. Aber nach der neuen Bewertung halte ich das für durchaus praktikabel und werde alles dran setzen, dass es funktioniert.
Also ist es gut in dem Fall für diese Person, dass es jetzt alles ein bisschen gedauert hat und jetzt dieses Gesetz in Kraft getreten ist.
Ja, ja, und man muss auch schnell handeln. Man weiß ja nicht, was passiert, wenn es einen Regierungswechsel gibt.
Das stimmt.
Ob dann vielleicht das Gesetz wieder gecancelt wird.
Mhm. Ja. Ein schmaler Korridor eventuell.
Genau.
Ja, Advokaten des Bösen sind also wieder zurück. Alle 14 Tage öffnen wir eine neue Akte für euch. Und um keine Folge zu verpassen, abonniert uns einfach auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, und folgt uns dort. Und außerdem könnt ihr uns bewerten und Feedback schicken. Wenn ihr andere True-Crime-Fans kennt, denen unser Podcast gefallen könnte, dann empfehlt uns gerne weiter. Und auf Instagram gibt's uns übrigens auch. So, dann bleibt mir nur noch eins, Hans. Tschüss und bis bald.
Tschüss, Simone. Bis demnächst.